Wir haben gerade vor der Pause noch gesehen, wie Adulam auch ein Fluchtort war für die Fürsten Judas zur Zeit Hiskias. Und jetzt bleibt uns noch eine Stelle, weil wir ja alle Stellen über Adulam beiziehen wollten, und zwar Nehemia 11, Vers 30. Nehemia wirkte ja in der Zeit nach der Rückkehr aus Babylon, die beschrieben wird in Esra. Und dann, die Geschichte wird weiter erzählt im Buch Nehemia. Und da lesen wir in Nehemia 11, Vers 30. Des Zusammenhangs wegen erwähne ich noch Vers 25. Und was die Dörfer auf ihren Feldern betrifft, so wohnten von den Kindern Juda in Kiriat Arba und seinen Tochterstädten und in Dibon und seinen Tochterstädten und so weiter. Und dann in Vers 30, Sanoach, Adulam und seinen Dörfern, Lachis und seinen Feldern, Aseka und seinen Tochterstädten. Sehen wir auch wieder Aseka, diese Ortschaft, die in der Nähe ist von Adulam, wird auch hier wieder erwähnt. Also so wurde auch nach der babylonischen Gefangenschaft dieser Ort besiedelt. Und das war immer eine Erinnerung an König David, der in seiner Verwerfung dort eben eine wunderbare Zuflucht gefunden hatte. Ja, das zeige ich einfach so ein bisschen Bilder von den Ruinen oben auf dem Tell von Adulam. Es ist nämlich so, diese Region Adulam ist ein so wunderbares Gebiet in Israel. Man hat das vor einigen Jahren zu einem Naturreservat gemacht. Das ist die Region Adulam, die umfasst 50 Quadratkilometer. Und man hat gesehen, man muss unbedingt dieses Gebiet ganz speziell schützen. Und es ist auch von der Natur her, also von den Pflanzen und Tieren, eine ganz besondere Gegend und eignet sich darum eben auch als Ausflugsziel. Also viele Israelis gehen an Freitagen in die Region Adulam, machen dort Wanderungen, kilometerweise, mit dem Fahrrad. Also wirklich wunderbar. Wir und ich haben auch da eine ausgiebige Wanderung gemacht durch diese Region Adulam. Ja, wenn wir schon bei der Natur sind, was ist das für ein Baum? Nein, weder Olive noch Akazie, sondern, ja, Johannisbrotbaum. Ja gut, ich meine, so auf Distanz ist es schwierig. Man muss wirklich hingehen, Blätter anschauen. An den Blättern lässt sich das sehr gut erkennen, der Johannisbrotbaum. Und wo kommt er in der Bibel vor? Er kommt eben in dieser Region sehr oft vor. Nebst Terebinten und so weiter. Aber wo kommt er in der Bibel vor? Nein, in Jericho, das war eine Sykomore, ein... Nicht auf dem Johannisbrotbaum, sondern auf dem Maulbeerfeigenbaum. Maulbeerfeigenbaum, Lukas 19. Aber der Johannisbrotbaum kommt nur so nebenbei vor in Lukas 15, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der ja immer weiter runterkam und schließlich Schweine hütete. Und bei den Schweinen, weil er Hunger hatte, hätte er gerne mitgegessen. Und was steht da in Lukas 15? Vers 16. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Futterpflanzen, die die Schweine fraßen. und niemand gab ihm. In der Fußnote der Elberfelder wird erklärt, eigentlich Johannisbrot, im Orient ein Nahrungsmittel für Tiere und wohl auch für arme Leute. Ja, also diese Johannisbrotbaumschoten, Schweinenahrung. Und was auch noch auffällt, die Wurzeln, die sind so etwas von wild und verknorzt und verbogen. Also wirklich ein Bild von unserem natürlichen Wesen. Ja, das wird eben symbolisiert. Die Bibel erwähnt das nicht von ungefähr, so präzise. Was war das Schweinefutter? Ja, ich komme dann noch mehr auf die Natur zu sprechen, aber mal den Johannisbrotbaum wollte ich erwähnen. Und jetzt nochmals zur Geografie. Ich habe gesagt, Josua 15 macht klar, dass Adulam in der Schefela ist. Hier sieht man eine Karte. Sieht man hier das sogenannte besetzte Westjordanland. Aber das ist ja eigentlich das Kernland Israels. Aber das wird genannt besetztes Westjordanland. Aber in Israel nennt man das nicht so. Man nennt es, alle Leute sprechen von Jescha, Jehuda und Shomron, Judäa, Samaria. Weil das biblisch Judäa, Samaria ist. Im Süden eben Judäa, im Norden Samaria. Und Adulam liegt gerade an der Grenze hier zum Westjordanland und damit auch zur grünen Linie von 1948. Da war das die Waffenstillstandslinie nach diesem ersten Vernichtungskrieg gegen Israel. Und da im Bild stehe ich ziemlich oben auf der Bergfestung Adulam und schaue darüber und sieht man hier, ist der Zaun, der Sicherheitszaun von Israel. Auch hier macht da so eine scharfe Kurve. Gerade daneben ist Adulam. Und was man hier auch noch sieht, sieht man hier all diesen Wald. Und dann auf der anderen Seite des Zauns hört es auf. Also, da wo Israel schon lange siedelt, da hat der KKL, das ist eine Stiftung, Keren Kayemet LeYisrael, diese Organisation hat dafür gesorgt, dass in Israel bis heute 240 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Und man achtet natürlich darauf, dass man dort Wälder wieder anpflanzt, wo es auch biblisch schon Wälder gab. Wir haben ja gelesen in 1. Samuel 22, der Prophet Gad sagt zu David, bleib nicht länger auf der Festung, sondern geh ins Land Juda. Und dann geht er in den Wald Heret, in der Nähe. Und so hat man eben hier auch ganz viel Wald wieder aufgeforstet. Und in dieser ganzen Gegend eben von Adulam, da gibt es einfach überall Höhlen, Höhlen, Höhlen. Das ist wirklich ein Höhlengebiet. Das heißt nicht, dass alle Höhlen aus der Zeit von David stammen. Ja, auch in späterer Zeit wurden dort Höhlen gegraben, aber das Gebiet eignet sich unerhört gut, um hier Höhlen zu graben. Da bin ich zum Beispiel jetzt in der Höhle drin, in Burgin. Burgin ist auch so eine Festung, die wichtig war vor 2000 Jahren, also zur Zeit von Jesus Christus. Und dort gibt es ein ganzes Höhlensystem. Also wenn man Ausflug macht mit der Familie, mit den Kindern, das ist einfach ein richtiges Gaudi. Also eine Freude, durch all diese Höhlen hindurch zu klettern. Und es gibt Orte, da kommen nur die Kinder durch. Also für einen Erwachsenen kaum machbar. Also noch toller. Ja, aber auch da auf der Bergfeste, die in der Bibel genannt wird, eben Metzudat Adulam, die Bergfeste, so in 1. Samuel 22, da gibt es solche Höhlen. Und da konnte David eben mit seinen Leuten Zuflucht finden. Wir haben gesehen, zunächst waren das 400 Leute, 1. Samuel 22, aber geht man weiter in den nachfolgenden Kapiteln, da sieht man, die Zahl geht drauf bis auf 600, die sich auf die Seite des Verworfenen gestellt haben. Und noch etwas. Wir stehen hier nochmals oben auf der Bergfeste Adulam, wo auch die Höhlen sind. Und schauen runter ins Tal, das ist das Tal Ela. Das Terebintental. In welchem Zusammenhang war das wichtig in der Bibel? Ja, Kampf zwischen David und Goliath. Denn in 1. Samuel 17 wird das ja erwähnt in Vers 2. Und Saul und die Männer von Israel versammelten sich und lagerten im Terebintental oder Tal Ela. Ela ist der hebräische Name für Terebinte. Und sie stellten sich in Schlachtordnung auf den Philistern gegenüber. Und die Philister standen am Berg jenseits und Israel stand am Berg diesseits. Und das Tal war zwischen ihnen. Einmal bin ich in einer Gruppe auf eine Berghöhe hinaufgegangen, konnte man rüberschauen, auf die andere Berghöhe, auf der Seite des Tales, konnte man sich ganz konkret vorstellen, wie Israel den Philistern gegenüber stand. Und dazwischen war Goliath, der da auftrat und über den Gott Israels lästerte und auch über das Volk Gottes lästerte. Und dann hat David ihn schließlich besiegt. Aber ist das nicht schön zu sehen? In der Höhle Adulam, da findet David Sicherheit und Zuflucht. Und er wusste, der Gott, der ihm damals im Tal Ela so geholfen hat gegen diese Übermacht Goliath, der wird ihn jetzt auch durchtragen durch all diese Nöte. Das ist der gleiche Gott. Also das Tal Ela war immer Aussichtspunkt. Dort hat der Herr so geholfen. Und das können wir doch alle sagen. Rückblickend sehen wir, wie der Herr in unserem Leben so und da so und so geholfen hat. Er wird uns auch weiterhelfen. Und das ging mir auch gerade vor ein paar Tagen so. Ich war mit Miriam zusammen in Shiloh und zwar gerade vor dem beginnenden Schabbat und alle Leute weg, wir allein in den Ausgrabungen drin. Und dann schließlich am Abend gehen wir da gemütlich aus dem Ausgrabungsbereich hinaus. Und hätten zum Auto gehen wollen, aber da hätte ich eine Überraschung erlebt. Ich hatte den Schlüssel nicht mehr. Und da kommt einer von der Security zu mir, gehört das Auto da draußen Ihnen? Ja, so. Also. Und dann sagt er, haben Sie den Schlüssel? Nein, kein Schlüssel. Aber da hätte ich ein Problem gehabt. Wenn der jetzt auch noch gegangen wäre, um Schabbat zu feiern. Und wirklich, also wir hätten im Halbdunkeln, dann im Dunkeln, durch all die Ausgrabungen von Shiloh wieder durchgehen können, um den Schlüssel zu suchen. Also ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Und der gibt mir den, will keine weiteren Angaben und Beweise und wir können fahren. Wie der Herr freundlich ist. Und das gibt dann wieder so richtig Aufschwung. Gerade in den weiteren Tagen gab es dann einige Probleme und wusste ich, der gleiche Gott, der dort geholfen hat, der hilft auch da. Das ist so wunderbar. Das Tal Ela erinnert, der Herr war treu in der Vergangenheit, damit wir wissen, das geht auch weiter in der Zukunft. Und in Psalm 142, Da lesen wir ein Maskil von David, ein Gebet, als er in der Höhle war. Das Wort Me'ara für Höhle, das gleiche Wort wie in 1. Samuel 22 für Höhle, Höhle Adulam. Diesen Psalm hat er gedichtet, als er dort in Bedrängnis war und in Adulam Zuflucht gefunden hatte. Also da steht nicht Adulam, aber steht Höhle. Und es ist ein Maskil, das ist ein Lied, das weise macht. Also Maskil bedeutet etwas, das andere zu Weisheit bringt und sie auch dazu bringt, richtig zu handeln. Das ist beides drin im Wort Maskil. Mit meiner Stimme schreie ich zu dem Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zu dem Herrn. Ich schütte meine Klage vor ihm aus. Meine Bedrängnis tue ich vor ihm kund. Schon gewaltig. Wir wissen genau, was er in der Höhle gebetet hat. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Dieser Vers hat auch eine besondere Bedeutung für mich. Das ist schon ziemlich lange her. Da hatte ich ein Mädchen, also eine junge Frau, gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Und sie wurde dann auch meine Frau. Aber das war gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit für sie. War wirklich also der Moment, wo es gerade schwierig war, hier Klarheit zu bekommen. Und dann hat sie mir geschrieben und diesen Vers reingetan. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Ja, so hatte sich David gefühlt. Und in der ganzen Geschichte bis heute, wie viele Menschen haben sich auch schon genau gleich gefühlt. Und dieses Gotteswort ist genau der Ausdruck davon. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandelte, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zu Rechten und siehe, ich habe ja niemand, der mich erkennt. Verloren ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Der war ganz allein in der Höhle. Aber schließlich kamen andere zu ihm. Der war nicht mehr allein. Es gibt manchmal Leute, die denken, ich bin allein. Es gibt niemanden mehr. Und der Herr hat immer wieder Wege, um uns eben Mitkämpfer zur Seite zu stellen, um uns zu ermutigen. Und schauen wir, wenn wir Psalm 142 offen halten und nochmals zu 1. Samuel zurückgehen. In der ersten Stunde war er einiges ziemlich strohen und trocken, was wir da erarbeitet haben. Das muss so sein. Das ist beim Bibelstudium. Und wenn man die Knochenarbeit gemacht hat, dann kann man nachher genießen. Jetzt wollen wir genießen. Und zwar 1. Samuel 22. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam. Da war er allein und hat Psalm 142 gedichtet. Aber bald war er nicht mehr alleine. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Die ganze Familie kommt von Bethlehem nach Adulam, um David zu ermutigen. Alle, das ganze Haus, also auch dieser Eliab, der sich so übel gegen David ausgedrückt hatte. Und so ist es auch in den vergangenen 2000 Jahren, wie viele aus dem Volk des Messias haben schließlich doch erkannt, er ist der Messias. Und sind messiasgläubige Juden geworden. Also, hier sehen wir, wie da das ganze Haus seines Vaters kommt zu ihm hinab. Ja, Adulam, habe ich gesagt, liegt ja gerade auf der Grenze zwischen den judäischen Bergen und der beginnenden Schefela nach Westen. Und Adulam liegt auf 434 Meter über Meer. Und Bethlehem, weiß das gerade jemand? Das ist eine schöne Zahl. 777 Meter über Meer. Also, es stimmt genau, sie kamen hinab zu ihm. Er war zwar auf der Bergfeste oben, ja, aber Bethlehem ist deutlich höher, im judäischen Bergland oben, 777 Meter, zu ihm hinab. Aber man sieht auch, wie präzise die geografischen Bezeichnungen in der Bibel sind. Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbitterten Gemüts war, und er wurde ihr Oberster. Und es waren etwa 400 Mann bei ihm. Wie gesagt, in Kapitel 23, Vers 13, werden es 600. Da machten David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann. Und sie zogen von Keilah aus und so weiter. Jetzt lese ich weiter im Psalm 142, Vers 6. Zu dir habe ich geschrien, mein Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr elend. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Dann schließt der Psalm: Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Also er wusste, das Elend von Adulam und wo er auch sonst noch hinflüchten würde, nämlich nach En-Gedi auf die Bergfeste und in die Wüste Sif und so weiter, in die Wüste Maon. Aber er wusste, es wird einmal die Wende kommen. Der Herr wird diese Verfolgungszeit wenden. Er wusste, dass er König werden wird in Israel. Und diese Verheißung hielt er fest und das hat ihm Mut gemacht. Und so ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir die Verheißungen, die wir haben, festhalten. Und wir wissen, dass es nicht immer dunkel sein wird, wenn wir durch eine dunkle Zeit gehen. Wir wissen, jeder Tunnel hat einen Ausgang. Ja. Und so wird es auch da sein. Die Gerechten, also die Leute, die sich da in Bitterkeit des Gemüts und so weiter zu David gestellt haben, die werden hier genannt, die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Und hier nochmals ein Blick ins Terebintental und nun ein Beispiel einer Terebinte. Die habe ich fotografiert oben auf der Bergfestung Adulam. Das ist eine Terebinte und das ist nicht eine Eiche, ja? Aber es ist auch ein Baum, der so markant sich entwickelt und so als Kennzeichen in der Natur stehen kann. Wenn wir denken, wo kommt zum ersten Mal in der Bibel die Terebinte vor? Ja, genau, wo? 1. Mose 12. Abraham kommt ins verheißene Land. Der erste Ort, der genannt wird, ist in Jescha, also Juda, Samaria, nämlich Sichem. Und dort heißt es in 1. Mose 12, Vers 6, und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem. Das ist heute Nablus. Bis zur Terebinte Mores. Also die Terebinte von More. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien Abram und sprach, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Das ist das erste Mal, wo eine Ortschaft erwähnt wird im Leben Abrahams, nachdem er ins verheißene Land gekommen war. Und an diesem Ort schloss Gott mit Abraham einen Bund. Denn von diesem Ereignis hier bis zum Auszug aus Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai liegen genau 430 Jahre, wenn man die Chronologie durchrechnet. Und in Galater 3 wird gesagt, dass zwischen dem Bund Abrahams, den Gott mehrmals bestätigt hatte, und dem Bund mit Israel am Sinai 430 Jahre liegen. Also ist klar, da 1. Mose 12, der Bundesschluss mit Abraham. Und die Verheißung hier ist, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Ausgerechnet in Nablus, einer der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland. Und Gott sagt dort, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Die ganze Welt, und das unterstrichen durch die UNO, sagt, Israel hat dort nichts verloren. Israel soll sich zurückziehen aus dem gesamten Westjordanland und alle Städte und Siedlungen räumen. Aber gerade da in Sichem hat Gott den Bund geschlossen mit Abraham und ihm versprochen, deine Nachkommenschaft, also dem Volk Israel, werde ich dieses Land geben. Und das geschah bei der Terebinte. Also die Terebinte spricht eben auch von den Verheißungen Gottes, die gültig und stark sind. Und Elah drückt eben aus, das ist ein starker Baum auf Hebräisch. Und von der Wortwurzel her ist das Terebinte, das ist eben der starke Baum. Und so sind Gottes Verheißungen und seine Zusagen, die sind fest, unwandelbar. Und wenn David runterschaut ins Tal Ela, wusste er, da hat der Herr mir so geholfen gegen Goliath, menschlich undenkbar, und seine Treue, seine Zusagen sind fest und sicher, wie alle Verheißungen Gottes. Übrigens, unterhalb der Bergfestung Adulam gibt es noch ein paar Ruinen und am Fuß des Hügels. Und die Araber haben das von alters her genannt Eid ul-Ma. Aber merkt man, was da drin steckt? Adulam. Einfach eine, klingt wie eine Verballhornung, sagt man, wenn man ein Wort so umwandelt, ja. Eidulma Adulam. Und Adulam, was bedeutet der Name? Man kann das herleiten aus einer verwandten Sprache, aus dem Akkadischen, das ist Babylonisch. Und dort bedeutet das Verb Edelu, verriegeln, versperren, verschließen. Und damit ist Adulam eben ein verschlossener Ort. Da, wo David Sicherheit und Festigkeit gefunden hat in der Not. Und jetzt möchte ich lesen aus Psalm 18. Ab Vers 1. Dem Vorsänger von dem Knecht des Herrn von David, der die Worte dieses Liedes zu dem Herrn redete. An dem Tag oder zu der Zeit, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls, und er sprach. Also dieser Psalm ist später geschrieben worden als Psalm 142. Psalm 142 war, als David in die Höhle Adulam kam, so einsam. Aber hier, Psalm 18, spricht über Zeit, als das Ende kam in 2. Samuel 30 mit dem Untergang von Saul, der im Krieg umkam. Und das war dann auch das Ende des Exils und der Verwerfung von David. Und darum wird er gleich in der Folge, 2. Samuel 1, 2 und 3, berichten darüber, König in Israel. Und als das alles vorbei war, dichtet er diesen Psalm. Übrigens, wenn wir schon da gelesen haben, in Vers 1, dem Vorsänger. Das kommt ja immer wieder vor bei den Psalmtiteln. Lamnatzeach, Menatzeach, das ist eigentlich der Dirigent. Also auf Hebräisch, auch heute, sagt man für den Dirigenten eines Sinfonieorchesters, das ist der Menatzeach. Aber Menatzeach heißt ganz wörtlich der Überwinder. Der Vorsänger im Tempel war also der Dirigent, der den Priester, den Leviten, Chor und das Orchester leitete. Und was muss ein Dirigent machen? Der muss den Eigenwillen der Sänger und Musiker ausschalten. Da kann nicht jeder beliebig verlangsamen oder wieder a tempo machen, wie er will. Natürlich in der Kunst der Musik ist das so, das Künstlerische in einem Stück ist ganz besonders das, wie man das Tempo führt. Also die Agogik. Wie man das macht, das macht eben einen großen Teil davon aus, was der Unterschied ist zwischen einem weltbesten Pianisten und einem Durchschnitts. Ja? Aber wenn alle im Orchester gut sind, alle Sänger gut sind, die können nicht das so machen, wie sie wollen. Sie müssen das so machen, wie es der Dirigent zeigt. Ja, wenn er sagt, da verlangsamen wir, so wieder a tempo, wieder im ursprünglichen Tempo weiter, dann muss er sie überwinden. Und das ist die Bedeutung von dem Vorsänger. Das ist also der, der leitet und genau angibt, in welcher Art man die Dramatik der Melodie mit Tempoverschiebung zum Ausdruck bringt. Und jetzt, was sagt David? Und er sprach, ich liebe dich, Herr. Meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott, mein Schutz, zu ihm werde ich Zuflucht nehmen. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Es ist ja hilfreich, wenn man beim Bibellesen alle Namen Gottes besonders sich markiert mit einer Farbe. Ich mache das mit Orange, streiche ich die Namen Gottes an. Und dann findet man auf diese Weise hunderte von Namen, die etwas über die Herrlichkeit und das Wesen Gottes ausdrücken. So lernt man Gott kennen. Und Gott kennen ist Leben. Johannes 17. Nicht Tolstoi. Johannes 17. Dies ist das wahrhaft, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, und welche Konzentration haben wir hier? Ich schlage gerade noch den hebräischen Text auf. Ja, ich liebe dich, Herr. Das ist Yahweh, der Ewigseiende, Unwandelbare. Dann zweiter Name, meine Stärke. Nochmals, der Herr, Yahweh, ist mein Fels. Und das ist Selah. Das bedeutet? Ja, durch Repetition bleibt es. Fels. Massiv. Und Felsblock ist zu. Ja? Also da ist es Selah. Und es ist so, dass eben in der Bibel in Bezug auf Gott beides gebraucht wird. Mal Selah, mal zu. Aber hier geht es also um den erhöhten Christus. Ja? Das passt eben auch dazu, wie David, nachdem er die Verwerfung durchgemacht hat, nun zur Macht kommt. Aber alles nicht, weil er so gut ist und so stark ist, er weiß, alles kommt von dem Herrn. Er ist meine Stärke. Er ist mein Selah. Und dann meine Burg. Und das ist Metzuda. Also genau das Wort, was wir in 1. Samuel 22 gefunden haben. David war auf der Bergfeste. Metzuda. Burg hier, dort Bergfeste. Aber das ist das gleiche hebräische Wort. Und sehen wir, nach all diesen Erfahrungen und gerade in der Höhle Adullam, in der Festung Adullam, da hat er eben erlebt, was der Herr für ihn ist. Adullam ist ein symbolischer Hinweis auf Gott, der eben Zuflucht ist und Stärke in allen Nöten. Und dann nennt er ihn mein Retter, mein Gott, nicht nur einfach Gott, sondern mein Gott, weil er eine persönliche Beziehung hat zu ihm, mein Schutz. Zu ihm werde ich Zuflucht nehmen. Er ist die Zuflucht. Mein Schild und das Horn meines Heils und schließlich meine hohe Festung. Also ein totales Konzentrat von Gottes Namen. Und dann schlagen wir auf in Psalm 31. Psalm 31, Vers 4, oder schon 3. Neige zu mir dein Ohr. Eilends errette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein befestigtes Haus, um mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Nun, hier dieser Ausdruck, meine Burg, ist wieder Metzuda. Das entsprechende Wort. Und in Vers 3, sei mir ein Fels der Zuflucht, das ist Zur. Also hier haben wir den erniedrigten Felsen. Und in Vers 4, dort ist es, denn mein Fels, das ist Sela. Also nicht das Gleiche. Vers 3, Fels Zur, der erniedrigte Fels, der Felsblock. Vers 4, Fels Sela, das Felsmassiv. Und dann sehen wir weiter in Psalm 91, da kommt auch wieder das Wort Metzuda als Name Gottes vor. Ich lese ab Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ich sage von dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Meine Burg, das ist Metzuda. Und schließlich noch in Psalm 144. Vers 2, auch von David, meine Güte und meine Burg, meine hohe Festung und meine Retter, mein Schild und der, bei dem ich Zuflucht suche, der mir mein Volk unterwirft. Also meine Burg ist Metzuda, erinnert wieder an die Erfahrung in Adulam. Und übrigens wieder eine Konzentration von Gottesnamen, wie wir gemerkt haben. Und der erste Gottesname ist meine Güte. Jetzt merkt man, wenn Leute gedankenlos sagen, meine Güte, das hat nichts mit ihrer Güte zu tun, sondern das ist Gott. Das ist der Name Gottes, der eigentlich ohne, die meisten wissen das gar nicht, missbraucht wird. Aber das ist ein Gottesname, meine Güte. Chesed drückt aus Güte in Verbindung mit Abmachungen. Also jemand, der sich an seine Versprechen hält, auf den man vertrauen kann, der zuverlässig ist. Und da sehen wir also der Fels auf Adullam, Zur, haben wir gesehen, ist ganz klar ein Hinweis auf Jesus Christus, die Burg Adullam, ein Hinweis und eben der verschlossene Ort. In ihm, in dem Herrn Jesus, sind wir verborgen. Und können wir dazu lesen, Kolosser 3. Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Jesus Christus ist jetzt im Himmel. Niemand sieht ihn. Und die Welt denkt, seit 2000 Jahren gibt es Jesus Christus nicht mehr. Aber er ist im Himmel. Und er ist unser Leben. Und darum sagt Paulus, unser Leben ist mit Christus verborgen im Himmel. Aber einmal in der Zukunft wird er kommen und der Tag steht vor der Tür, wird er in Macht und Herrlichkeit kommen mit allen Gläubigen und dann wird eben unser Leben, das jetzt verborgen ist, eben wie in Adullam, verriegelt, verschlossen, wird dann sichtbar werden für die ganze Welt. Und so war das auch eine Zeit, eben, wo Davids Leben verborgen, verschlossen war in Adullam. Aber später war er dann König auf dem Thron. Hier noch eine andere Ansicht von den Höhlen dort in der Umgebung von Adullam. Und schließlich das letzte Bild. Ich spiele David, falls das erlaubt ist. Und 1. Mose 22 wollen wir nochmals lesen. Und zwar ist eben nicht nur in Bezug auf David, sondern genauso wie wir am Anfang Matthäus 18, Vers 20 gelesen haben. All diese Leute mit Problemen haben sich zu David versammelt und so machen wir es auch. Jedes Mal, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, müssen wir uns vorstellen, wir kommen zusammen auf der Bergfestung Adullam, in der Höhle Adullam. Und wir versammeln uns zu dem Herrn Jesus hin. David heißt auf Deutsch? Maschiach heißt der Gesalbte, Messias. Aber David? Der Geliebte. Ja, der Geliebte. Und im Neuen Testament, in Epheser 1, heißt es, dass wir begnadigt worden sind oder angenehm gemacht worden sind, in dem Geliebten. Epheser 1, Vers 7. Also ein ganz klarer Hinweis, David, auf Jesus Christus, den Geliebten. Zu ihm hin versammelt. Und dann haben wir gesehen, kommt Gad zu ihm. In 22, Vers 5 heißt es, und Gad, der Prophet, sprach zu David, bleib nicht auf der Bergfestung, auf der Metzuda. Geh hin und begib dich in das Land Juda. Und David ging hin und kam in den Wald Heret. Also, all diese Problemleute sind gekommen, auch diese Elitesoldaten, wie wir gesehen haben, diese drei. Und der Prophet Gad, der ja auch zu den Schriftpropheten gehört, denn Gad hat auch beigetragen zu den Büchern Samuel. Er kommt und gibt David Weisung. Er geht nicht zu Saul, und gibt Weisung. Also David und diese verworfene Gruppe, die hatten das Wort Gottes. Für uns ist das nicht mehr so wie damals. Damals war ja das Wort Gottes noch nicht abgeschlossen. Und darum gab Gott immer wieder neue Propheten, die auch neue Enthüllungen brachten. Aber mit der Offenbarung ist das abgeschlossen worden. Und darum heißt es auf der letzten Seite der Bibel, wer jetzt noch zu diesem Buch, zur Offenbarung, die aber die ganze Bibel abschließt, etwas hinzufügt, dem wir Gott hinzufügen von den Plagen. Also, wir haben das ganze Wort Gottes, aber es geht jetzt heute darum, dass dieses Wort Gottes eben uns ganz konkret als Volk Gottes den Weg weist. Und so sehen wir hier das Wort Gottes für David und für seine Begleiter. Er hatte Nöte und er hatte Menschen mit vielen Problemen bei sich, aber er hatte das Wort Gottes mit ganz klaren Weisungen, wann er wo sein sollte. Aber es gab auch offene Fragen. Vers 3. Und David ging von dort, also von der Höhle Adullam, nach Mizpe Moab. Und er sprach zum König von Moab: Lass doch meinen Vater und meine Mutter ausziehen und bei euch sein, bis ich weiß, was Gott mir tun wird. Und er führte sie vor den König von Moab. Und sie wohnten bei ihm alle Tage, die David auf der Bergfestung war. Wir haben gesehen, die Familie Davids kam von Bethlehem herab nach Adullam. Und da waren auch die Eltern. Und um diese alten Eltern hatte David Sorge. Was wird aus denen in dieser Zeit der Verfolgung? Und er wollte sie in Sicherheit bringen, aber er wusste nicht, eben wie genau Gottes Plan für sein Leben aussieht. Er wusste, es wird eine Wende kommen, aber er wusste nicht wann. Und darum bringt er sie dort nach Moab. Und das hat natürlich einen besonderen Hintergrund. Denn wenn man bei David einen Gentest gemacht hätte, es gibt verschiedene Gentests. Man kann das Y-Chromosom untersuchen, dann kann man die Vaterlinie zurückverfolgen bis vor 3000 Jahren und weiß, aus welchem Urvolk man auf der geraden Linie kommt, nebst all den Reinmischungen im Laufe der Generationen. Gerade Linie zurück, und die Mutterlinie kann man verfolgen über die mitochondriale DNA. Das sind so kleine Energiemaschinen in den Zellen, und da gibt es ein Stück DNA, und das gibt nur die Mutter den Kindern weiter. Und darum kann man über diese herausfinden, die Urmutter, wo das zurückführt. Ja? Also, das ist ganz interessant, was da rauskommt. So habe ich Kontakt bekommen mit Leuten, die eben Mizrachi-Abstammung haben, also orientalische Juden auf dieser Linie zurück über die Jahrtausende. Und so konnte man also bei David auch, hätte man einen mitochondrialen DNA-Test machen können, und das wäre gar nicht jüdisch gewesen. Ja, warum? Ja, wenn man zurückgeht über die Mutterlinie, da kommt man ja eben auf Ruth. Das Buch Ruth zeigt ja am Schluss, dass David aus dieser Linie kam mit Ruth, und das war eine Moabiterin. Interessant, nicht wahr? Da erleben Juden eine Überraschung, machen DNA-Test und dann, oh, ich bin ja gar nicht jüdisch, wenn man 3000 Jahre zurückgeht. Ja, aber das andere auch, solche, die nie gedacht hätten, dass sie jüdische Wurzeln hätten, über die gerade Linie finden sie es dann raus, über Jahrtausende zurück. Ja, also, und jetzt hatte er dadurch eine besondere Beziehung zu Moab, das Land auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und darum geht er mit seinen Eltern dorthin und sagt dem König: Bitte dürfen Sie da Asyl haben. Die bleiben nicht. Also keine Angst, die werden nicht dort bleiben. Aber er sagt, bis ich weiß, was Gott mir tun wird. Und sind wir nicht manchmal auch in solchen Situationen, wir wissen einfach nicht, wie wir uns entscheiden sollen. Es ist nicht klar. Und dann ist es besser zu warten und nicht einfach eine Entscheidung so ins Leere hinauszutun. Manchmal braucht es warten, bis Gott zeigt, was er mit mir vorhat. Das lernen wir von ihm, von David. Wunderbares Beispiel. Ja, so sehen wir also diese Höhle. Adulam hat es in sich. Und wenn wir morgen wieder als Gemeinde zusammenkommen, können wir wirklich daran denken, an 1. Samuel 22, 2. Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbitterten Gemüts war. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren etwa 400 Mann bei ihm. Und das ist der Mittelpunkt, der uns anzieht. Wir sind als Gläubige ganz unterschiedlich. Und eben, wir haben ganz unterschiedliche Probleme, Schwierigkeiten. Aber wir haben alle gemerkt, dass nur in dem Herrn Jesus unsere Probleme wirklich gelöst werden können. Und darum ist er es, der als Mittelpunkt uns anzieht. Und so ist es eben ein Zusammenkommen als Gemeinde, nicht ein Zusammenkommen zu irgendwelchen Menschen hin oder zu irgendeinem Bekenntnis hin, sondern es ist zur Person des Sohnes Gottes hin. Nochmals Matthäus 18, 20, ganz wörtlich, denn da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, in der Höhle Adulam, einen verschlossenen, verriegelten Ort, wo der Herr uns seine Zuflucht und Stärke erleben lässt. Dann wollen wir hier schließen. Vielleicht könnten noch zwei oder drei mit uns beten und dann auch gerade noch fürs Mittagessen danken. Jetzt sind wir 5 Minuten vor der Zeit. Das gibt es bei mir fast nie. Ich bin sehr, sehr beglückt.